Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Nervenstark, Folge Nummer 82 und ganz ehrlich, die zweite Version von Podcast-Folge 82, weil ich mich bei dir entschuldigen muss dafür, dass es im ersten Anlauf nicht geklappt hat. Es gab keine Tonspur, als ich den Podcast hochgeladen habe und ich überprüfe das immer, bevor die Podcast-Folgen dann noch wirklich in die Werbung, sage ich mal, gehen oder in die Story gepostet werden, dass ich auch weiß, okay, da ist was zu hören. Das habe ich dieses Mal auch gemacht, wie immer, aber habe nicht weiter in die Folge reingehört beziehungsweise die Tage danach dafür nicht genutzt, um nochmal in die Folge reinzuhören. Und dann hat mich die liebe Sandy darauf aufmerksam gemacht, dass man nichts hört und dass das wohl nicht nur bei ihr so ist, sondern dass das auch bei einer Freundin von ihr so ist. Und dann habe ich festgestellt, hey, da wird zwar eine Zeit angezeigt von der Podcast-Folge, das ist ja nett, aber es ist absolut kein Inhalt vorhanden. Und deswegen werde ich die Podcast-Folge für dich jetzt noch einmal aufnehmen, weil auch auf der Tonspur, die ich im Backup habe, nichts zu hören ist. Warum auch immer. Man verstehe die Technik heutzutage. Es war alles wie immer. Es hat alles gut funktioniert. Ich habe mich gerade auch tierisch darüber geärgert, dass wir das Ganze nochmal machen müssen, weil ich echt zufrieden war mit der Podcast-Folge. Und es betrifft auch die Folgen, die ich danach schon aufgenommen habe. Ja, aber ne, an der Qualität soll es trotzdem nicht mangeln. Dann werde ich es halt noch besser machen als beim ersten Mal. Und dementsprechend an der Stelle nochmal ein großes Sorry, dass das im ersten Anlauf nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir werden uns heute über Takedowns unterhalten und gehen heute mal spezifischer rein, warum dein Gehirn deinen Takedown blockiert, welche Anforderungen an deinen Körper und dein Nervensystem gestellt werden. Wir werden auch nochmal darüber sprechen, was das Gleichgewichtssystem überhaupt ist, beziehungsweise welche Rolle das Gleichgewichtssystem für deinen Takedown spielt und welche, ja, ich sag mal, Handlungsschritte oder welche Schritte generell man machen kann, wenn man ja, davon betroffen ist, sage ich mal. Wenn du merkst, hey, der Takedown an sich macht mir irgendwie Angst auf der einen Seite oder lässt sich nicht immer so umsetzen. Dabei trainiere ich immer einzelne kleine Steps, je nachdem, welche Ausgangssituation du gerade hast. Und da werden wir heute spezifischer drauf eingehen. In diesem Sinne, schnall dich an und dann würde ich sagen, 2.0 von Folge 82 geht los. Es kann super frustrierend sein, wenn du merkst, dass gewisse Techniken nicht so abgespielt werden und nicht so abgerufen werden können, wie du es dir vorstellst und wie dein Trainer es sich vorstellt. Das ist auch nochmal ganz spannend an der Stelle, weil es ja immer zwei Perspektiven von Bewegung gibt. Die Perspektive, die du auf deine Bewegung hast und die Perspektive, die dein Trainer von außen auf deine Bewegung hat. Und da finde ich es teilweise in der Kommunikation immer sehr interessant, wenn ich zum Beispiel Oktagonkämpfe schaue und ich bekomme dann so mit, was vom Rand reingerufen wird und wie Kämpfer, MMA-Kämpfer, das dann dementsprechend umsetzen oder nicht, beziehungsweise teilweise in ihren Vlogs auch sagen, dass sie gar nicht in der Lage waren, obwohl die Situation das quasi gezeigt hat, das Ganze umzusetzen. Also Bewegung ist, wie wir auch schon oft besprochen haben, super flexibel, super individuell und liegt auch an der Betrachtungsweise von mir selber als Sportler und aus der Betrachtungsweise des Trainers. Der hat nochmal einen ganz anderen Blick auf die Bewegung. Der hat nochmal eine ganz andere Wahrnehmung auf die Bewegung und versucht natürlich mit spezifischen Cues und Hinweisen, dich darauf aufmerksam zu machen, dass eine gewisse Position eher suboptimal ist oder wie du deine Position verbessern kannst. Aber worauf es natürlich ankommt, ist, dass du diese Informationen umsetzen kannst, beziehungsweise dass du auch das nötige Bewegungsgefühl hast, die Bewegung in der vor allen Dingen Drucksituation dementsprechend auch umzusetzen. Und ich habe mich für die Folge mal bewusst dazu entschieden, dass wir auf eine spezifische Technik, nämlich auf die Takedowns eingehen. Die sind nicht nur im MMA relevant, die sind auch im Grappling relevant und in anderen Bereichen und sind für das Nervensystem eine wirklich große Anforderung. Alleine schon die Bewegung an sich. Ich denke, du kannst dir was unter einem Takedown vorstellen, beziehungsweise weißt, was ein Takedown ist. Du kannst dir die Bewegung ja mal einfach visuell vor Augen halten. Ne? Single Leg Takedown, Double Leg Takedown. Es gibt ja, ne, wo man beide Beine umgreift, wo man ein Bein umgreift, wo man gewisse Würfe auch aus dem Judo macht. Und alleine die Vorstellung, dass der Körper geworfen wird, ne, du wirst umgeworfen. Das ist ja eigentlich genau das, was dein Nervensystem verhindern möchte. Ne, wenn wir im Alltag oder wenn wir jetzt mit dem Fahrrad unterwegs sind, wenn wir da stürzen, gibt es ja gewisse Reflexe, die aktiv werden. Ne? Wir versuchen, unseren Kopf zu schützen. Teilweise stellen wir unseren Arm auch auf. Das Problem hatte ich zum Beispiel, als ich Takedowns gelernt habe, hatte ich immer diesen Schutzmechanismus, der mich dazu gebracht hat, meinen Arm zu strecken und auf die Matte zu drücken, was total beschissen ist in der Situation, weil ich mich wirklich schwer verletzen kann an dem Arm. Ne? Man muss lernen, sich abzurollen, man muss lernen zu fallen, man muss lernen zu landen. Und das war für mich am Anfang tatsächlich auch gar nicht einfach. Und als ich dann so überlegt habe, okay, welche Podcast-Folge oder welche Themen wären in Bezug auf das Thema Neuroathletik auch interessant, ist mir der Takedown sofort in den Kopf gekommen, weil da mentale Hürden setze ich jetzt einfach mal mit neuroathletischen Hürden gleich, wirklich extrem wirken können. Und da kann es an der Stelle echt gemein sein und frustrierend sein und enttäuschend sein, wenn man sich denkt, hey, ich mache doch schon alles, ich mache kleine Steps, ich mache die Bewegung vielleicht auch langsam und bewusst, aber irgendwie schaffe ich es nicht, entweder jemanden zu werfen, also ich schaffe es nicht, jemanden aus der Balance zu bringen und auf den Boden zu werfen, oder ich habe selber vielleicht auch Angst davor, geworfen zu werden, ne, weil du vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht hast, wo du dich nach einem Wurf verletzt hast. Oder weil dein Nervensystem dir an der Stelle auch einfach nicht zutraut, sicher zu fallen. Und wenn du dir die Anforderungen eines Takedowns, es ist in dem Fall völlig egal, welche Art von Takedown das ist, mal vor Augen hältst, dann gibt es ja sehr viele Ebenen, die sich verändern, beziehungsweise sehr viele Anforderungen, die da auf dich einprasseln. Es gibt, du kommst aus dem Stand erstmal so in die mittlere Ebene und wirst dann auf die untere Ebene auf den Boden geworfen. Es gibt horizontale Beschleunigung, es gibt vertikale Beschleunigung, es gibt Rotationen, ne? Je nachdem, welcher Wurf es gerade ist. Aber die Anforderung für dich, der den Takedown macht und für denjenigen, der quasi gerade getakedowned wird, sind enorm. Und ein Bereich, der dir dabei helfen kann, diese Blockade für den Takedown aus der einen oder aus der anderen Perspektive loszuwerden, zu optimieren, aufzutrainieren, ist dein Gleichgewichtssystem, dein sogenanntes vestibuläres System. Wenn du das irgendwo in Beiträgen liest oder vielleicht auch mal auf meiner Seite irgendwas mit vestibulär gesehen hast, dann meine ich dein Gleichgewichtssystem. Und dein vestibuläres System sitzt in deinem Innenohr und misst quasi die Beschleunigung deines Körpers und deines Kopfes. Und wenn ich jemandem das zum Beispiel in einer Analyse beschreibe, dann sage ich immer, stell dir vor, du hast ein Knicklicht in deinem Ohr oder eine Wasserblase, die man an so einer Wasserwaage hat. Ne? Wenn man die Wasserwaage in verschiedene Positionen bringt, ändert sich auch die Position der Wasserblase, die in der Wasserwaage drin ist. Und so ist es mit deinem Gleichgewichtssystem auch. Je nachdem, ob ich nach rechts schaue, ob ich nach links schaue, ob ich nach oben gucke, nach unten, ob ich den Kopf seitlich lege, ändert sich diese Wasserblase. und misst quasi, wie gesagt, die Beschleunigung des Kopfes, hat aber noch eine viel wichtigere Aufgabe, denn dein Gleichgewichtssystem schafft quasi ein Umfeld, damit du in Bewegung scharf sehen kannst. Vor allen Dingen im Kampfsport wäre es super ärgerlich, wenn du in der horizontalen Beschleunigung, sage ich mal, nach vorne hin super klar und deutlich sehen kannst und sobald du in die Rotation gehst, merkst du, dass die Bilder nicht mehr so klar und deutlich sind. Da arbeitet dein Gleichgewichtssystem ganz eng mit deinen Augen zusammen, mit deinem Kleinhirn zusammen, um natürlich visuelle Informationen abzugreifen, aber auch zu gucken, dass man die Bewegung, die man vorhat, so präzise, koordinativ und stabil wie möglich macht. Also es ist am Ende, das sage ich ja in vielen Podcast-Folgen auch immer schon vorab, es ist am Ende ein Zusammenspiel aus super vielen Bereichen. Es kann nicht nur das Gleichgewichtssystem funktionieren, es kann nicht nur die Augen funktionieren, es muss am Ende die Kommunikation untereinander sein. Und abgesehen davon, dass das Gleichgewichtssystem ein Umfeld schafft, damit du scharf sehen kannst, passt es tatsächlich auch deine Atmung und deinen Blutdruck an die jeweilige Situation an. Das heißt, dein Gleichgewichtssystem hat zusätzlich noch Auswirkungen auf deine Innenwahrnehmung, ne? Um den Puls hochzufahren, um die Atmung hochzufahren, um die bestmöglichen Voraussetzungen an die Situation zu erfüllen, die Situation jetzt gerade im Kampf oder im Training mit sich bringt. Und du hast tatsächlich 5 Sensoren pro Innenohr, die diese Beschleunigung erfassen. Das sind zum einen die Makularorgane, die horizontale und vertikale Beschleunigung erfassen. Wenn du da nochmal genauere Informationen haben willst, ist das der sogenannte Sacculus für die vertikale Beschleunigung. Ich sag mal, wenn du jetzt Seilchen springst, ne, oder hochspringst, ne, ist das eine vertikale Beschleunigung, das macht der Sacculus. Und der sogenannte Utriculus macht die horizontale Beschleunigung in alle Richtungen, ne, nach vorne, zur Seite, diagonal, das, was man beim Sparring oder beim Training generell auch im Stand, im Stand-up sehr, sehr häufig und quasi die ganze Zeit auch tatsächlich macht. Dann gibt es die sogenannten Bogengänge. Die erfassen deine Rotationen in unterschiedliche Richtungen. Und du hast sowohl anteriore, posteriore und horizontale Kanäle. Ne, dass du da vom Aufbau einmal weißt, hey, ne, welche Sensoren sind das denn im Endeffekt, die diese Beschleunigung und Bewegung dann am Ende des Tages auch erfassen. Und vielleicht hast du schon mal von dem sogenannten VOR gehört, der sogenannte vestibulo-okuläre Reflex. Es gibt auch den VORC, das ist quasi das Canceling, die Aufhebung dieses Reflexes. Und das sind so 2 bekannte Übungen, die dem Gleichgewichtssystem sehr stark zugeordnet werden. So wie man das von den Augenliegestütz, von den Augen kennt, ist so der VOR oder der VORC das, was man natürlich auch in Kombination mit den Augen, ne, hatte ich ja gerade schon gesagt, aber was man dem Gleichgewichtssystem an der Stelle quasi zuordnet. Und dein Gleichgewichtssystem arbeitet immer mit dem gleichseitigen Kleinhirn zusammen. Dein Kleinhirn hängt quasi wie so ein kleiner Ballon hinten an deinem Hirnstamm und macht das ABC von Bewegung. A steht in diesem Fall für Accuracy, also für Genauigkeit, B für Balance, selbsterklärend und C für Coordination, auch selbsterklärend. Das heißt, sowohl im Sport, ne, unter sportlicher Belastung, unter sportlichen Extrembedingungen, als auch im Alltag, wenn ich jetzt hier einfach nur meine Kaffeetasse greifen will, muss mein Kleinhirn dafür sorgen, dass ich die auch präzise greife, dass ich nicht daneben greife, dass ich mit dem nötigen Druck auch arbeite, ne, die Tasse da nicht zerquetsche, ne, sondern die aber auch nicht zu locker nehmen, dass ich sie halt hochnehmen kann und dann kontrolliert zu meinem Mund führe und einen Schluck Kaffee trinke. Also das ist auch eine Aufgabe, die das Kleinhirn im Alltag übernimmt, ne, um das einfach mal so ein bisschen breiter aufzufächern. Und natürlich ist das Kleinhirn im Sport oder hat das Kleinhirn im Sport eine noch wichtigere Rolle. Ich muss präzise schlagen können, ich muss präzise greifen können, ich muss mich präzise bewegen können. Und das macht das Gleichgewichtssystem quasi auf der gleichen Körperseite zusammen mit deinem Kleinhirn. Und die gleichseitigen Bogengänge deines Gleichgewichtssystems aktivieren auch das gleichseitige Kleinhirn. Also man kann quasi durch Die Aktivierung des Gleichgewichtssystems in Kombination mit dem Kleinhirn auf der gleichen Seite, je nachdem auf welcher Seite das Defizit, sage ich jetzt mal, ist, auch dementsprechend Impact schaffen. Und was ich jetzt am Anfang gar nicht erwähnt habe, ist, was der VORC quasi macht, beziehungsweise was er ist und was der VORC ist. Das wäre an der Stelle nochmal sehr wichtig zu wissen. Wenn du jetzt sitzt oder stehst, also wenn du gerade die Möglichkeit hast, die Übung zu machen, dann kannst du sie jetzt gerne mit mir mitmachen. Ansonsten kannst du sie auch wiederholen oder sie dir einfach vorstellen, wenn du gerade im Auto sitzt und einfach nicht die Zeit jetzt hast, sie mitzumachen. Du streckst einmal die rechte oder linke Hand gerade nach vorne aus, also den Arm einmal richtig durchstrecken und nimmst den Daumen nach oben, als wenn du jemandem zeigen willst, hey, super. Dann fixierst du mit beiden Augen deinen Daumen, drehst den Kopf mal nach rechts oder nach links, ist völlig egal, lässt die Augen aber auf den Daumen ausgerichtet. Das heißt, die Augen gehen nicht mit der Kopfbewegung mit, sondern fixieren den Daumen und es ist ausschließlich der Kopf, der sich nach links und nach rechts bewegt oder halt nach oben und nach unten. Und da gibt es bei einigen Sportlern Auffälligkeiten. Dass, wenn beispielsweise der Kopf nach rechts, links, oben oder unten gedreht wird, das Bild vielleicht nicht mehr so scharf ist. Oder dass die Augen extreme Anstrengung verspüren, den Blick auf den Daumen zu halten. Und dieser VOR, dieser vestibulo-okuläre Reflex, ist auch im Sport sehr, sehr häufig zu finden, wenn man das jetzt 1:1 auf Bewegung übertragen will. Ich kann nicht immer meinen Kopf mitdrehen, sondern ich habe teilweise die Augen auf ein Ziel fixiert und muss trotzdem in der Lage sein, auszuweichen, ne, Schlägen auszuweichen. Das ist ja teilweise so super schnell, man muss so flink reagieren auf Sachen, da haben bewusste Strukturen gar nicht die Chance, da irgendwie einzugreifen, sondern da müssen wir uns wirklich auf die tiefer liegenden Old Brain Strukturen, ich sag mal, verlassen, dass die optimal funktionieren. Der VORC ist das Canceling davon. Wie der Name auch schon sagt, heben wir diesen okulären Reflex auf, diesen vestibulo-okulären Reflex, indem wir, die Ausgangsposition bleibt die gleiche, den Arm lang nach vorne gestreckt, Fixierung auf die Daumenspitze. Und jetzt drehen wir uns mit dem Arm auf die rechte oder linke Seite, ist in dem Fall egal, je nachdem, welchen Arm du vorne hast. Es ist einfacher, wenn der rechte Arm vorne ist, sich auch nach rechts zu drehen. Und dann drehen wir uns auf die rechte Seite und haben trotzdem den Daumen die ganze Zeit im Blick. Das heißt, wir folgen dem Daumen, drehen den Kopf und sorgen dafür im besten Fall, dass auch hier zu jeder Sekunde gewährleistet ist, dass wir den Daumen scharf sehen können. Das ist quasi die Canceling-Version von dem VORR. Und damit können wir, nachdem wir eine gute neurologische Anamnese gemacht haben, schauen, gibt es Unterschiede im Bereich der Stabilität, der Koordination, der Bewegungsgeschwindigkeit und. Und tatsächlich führt auch die Bewegung der Augen ohne Bewegung des Kopfes zu einer Aktivierung des Gleichgewichtssystems. Also die Augen, also das visuelle System, das Gleichgewichtssystem sitzen so eng aneinander oder arbeiten so eng zusammen, dass nicht immer unbedingt auch der Kopf in gewisse Positionen gebracht werden muss, um das Gleichgewichtssystem zu aktivieren, sondern wir können das auch rein über die Augenbewegungen machen. Und der Hirnnerv, der hier eine sehr zentrale Rolle spielt, ist dein achter Hirnnerv, der sogenannte Nervus vestibulo-cochlearis, der Informationen aus deinem Gleichgewichtssystem bekommt und, was super spannend ist, der auch über Töne aktiviert werden kann. Also es muss nicht immer eine Rotation sein, es muss nicht immer eine gezielte Gleichgewichtsaktivierung sein oder eine visuelle Übung. Es können auch Töne sein. Töne auf der rechten Seite wahrnehmen, Töne auf der linken Seite wahrnehmen. Da gibt es auch sehr coole Testungen, die man im Rahmen der neurozentrierten Analyse machen kann. Weil auch hier gilt ja, es führen viele Wege nach Rom. Ne? Es kommt halt immer drauf an, wen habe ich vor mir, wie ist der neuronale Fingerabdruck der Person und wie komme ich an den Bereich dran, wenn ich vielleicht vorher schon gemerkt habe, hey, über die Gleichgewichtsaktivierung oder über die sogenannten Knochenschallkopfhörer, das sind so Kopfhörer, wo der Teil, wo Vibration rauskommt oder Musik direkt auf deinem Gleichgewichtssystem liegt. Also die werden nicht in deine Ohren gesteckt, wie man das von normalen Kopfhörern kennt, sondern die liegen direkt auf deinem Gleichgewichtssystem, auf dem Knochen quasi, unter deinem oder seitlich an deinem Ohr, so Richtung Schläfe, liegen die genau drauf, dass die direkt Impact aufs Gleichgewichtssystem haben und nicht vorher schon durch das Ohr gefiltert werden. Wenn das alles nicht funktioniert, kann man immer noch schauen, okay, funktioniert das Ganze über Töne? Und wenn das nicht funktioniert, muss man einen komplett anderen Weg gehen. Das ist auch so ein bisschen Detektivarbeit immer. Und auch einer der Gründe, wieso ich mich ständig dafür einsetze, dass man Dinge nicht einfach machen kann oder nicht einfach kommunizieren kann und sagen kann, hey, mach mal das und das, damit das und das besser wird, weil es so viele neuronale Voraussetzungen gibt, die vorher erfüllt sein müssen oder die vorher klar sein müssen, dass man das so pauschal nicht raushauen kann. Und es gibt natürlich im Gleichgewichtssystem auch verschiedene Kernstrukturen, sage ich mal, sogenannte vestibuläre Kerne. Und ein Teil der vestibulären Kerne sitzt in deiner Pons. Die Pons ist ein Teil deines Hirnstamms, der aus deinem Mittelhirn, auch Mesencephalon, Pons, die Brücke oder der Medulla, was heißt oder und der Medulla oblongata besteht. Das ist quasi dein Hirnstamm. Und diese Bereiche haben in sich auch nochmal verschiedene Aufgaben. Und diese vestibulären Kerne in der Pons, die sogenannten superioren Kerne, haben die Hauptaufgabe, deinen Kopf zu stabilisieren. Und ein stabiler Kopf ist eine Grundvoraussetzung und eine fundamentale Eigenschaft für Bewegung, für Performance und auch ein Hinweisgeber. Wenn ich jemanden in der Ganganalyse habe und der Kopf wackelt die ganze Zeit, weiß ich schon, in welche Richtung ich eventuell shiften muss, wenn andere Bereiche quasi auch Hinweise geben, dass wir hier ja gute Ergebnisse quasi mit erzielen. Und deine Pons macht oder die vestibulären Kerne in deiner Pons machen in Bezug auf das Gleichgewichtssystem, wie gesagt, die Hauptaufgabe für die Stabilität deines Kopfes. Die Pons aktiviert aber auch Streckertonus beispielsweise. Das heißt, wenn ich jetzt im normalen Krafttraining oder im Techniktraining merke, ich brauche in einem Bereich mehr Streckertonus, ich bin viel zu gebeugt, hört sich jetzt auch irgendwie seltsam an, aber ich brauche einfach Streckertonus, bei welcher Bewegung das auch immer gerade der Fall ist, kann man zum Beispiel, wenn es ins Profil reinpasst, mit diesen vestibulären Kernen in der Pons arbeiten und sagen, hey, wir schauen mal, welche Auswirkung hat das auf die Stabilität deines Kopfes und auf die Aktivierung deiner Streckermuskulatur. Es gibt auch vestibuläre Kerne in der Medulla. Also vom Aufbau Medulla ist unten, Pons, die Brücke ist in der Mitte. Sagt der Name ja auch schon, das Mittelhirn sitzt quasi oben drauf, dass du dir das vom Aufbau einmal vorstellen kannst. Und hier sind diese medialen Kerne zu Hause und aktivieren deine Hals- und Nackenmuskulatur. Bei Schlägen, bei Tritten, aber auch im BJJ oder generell beim Grappling gar nicht so uninteressant, weil ich weiß, dass der Hals und der Nacken bei vielen immer total in Mitleidenschaft gezogen wird. Irgendwann kann der Hals sich auch nicht mehr stabilisieren und auch nicht mehr aushalten, wenn er ständig gegengetreten wird oder ständig dran gezogen wird. Aber wir können dafür sorgen, dass die Voraussetzungen dafür vielleicht so gut sind, dass das nicht so schnell passiert. Oder dass man sich nach einer Schulter-Nackengeschichte besser erholt, dem Nervensystem bessere Informationen dafür gibt, dass das in Zukunft ja nicht mehr so passiert. Es wird immer passieren, dass sich Kampfsportler verletzen. Da kann man noch so Hightech, medizinisch, neuroathletisch, sportspezifisch unterwegs sein. Es wird immer unvorhergesehene Dinge geben, die der Körper in dem Moment auch einfach nicht aushalten kann. Das ist auch normal, das wird immer so sein. Es geht aber vor allen Dingen im ersten Schritt darum zu gucken, dass wir die Voraussetzungen für solche Situationen verbessern. Und dann im Nachgang, wenn sowas passieren sollte, dann auch dafür sorgen, dass die, ich nenne es mal, Rehabilitation optimaler verläuft. Es gibt auch weiteren Input für vestibuläre Kerne aus anderen Bereichen. Das wäre zum einen der propriozeptive Input aus der Wirbelsäule, also der Rezeptoren-Input aus der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule ist da eine sehr wichtige Informationsquelle. Das heißt, so Sachen wie around the world, ne? Wenn du das mal gesehen hast, dass du die Wirbelsäule mal richtig oder den Oberkörper mal richtig zum Kreisen bringst. Es gibt ja viele schöne Übungen für die Wirbelsäule, genauso wie propriozeptive Informationen aus der Nackenmuskulatur, ne? Viele sind nicht in der Lage, den Nacken vernünftig zu bewegen, ohne irgendwelche seltsamen Bewegungen von sich zu geben. Also da die Ansteuerung, nenne ich es jetzt einfach mal, zu beherrschen, kann für vestibuläre Kerne ein sehr, sehr guter Input sein. Genauso wie die Informationen, die aus dem Kleinhirn kommen, das hatte ich schon gesagt. Und es spielt auch der Cortex-Bereich. Wenn wir so ins New Brain gehen, wenn wir so in die bewussten Strukturen reingehen, gibt es da auch Zusammenhänge, aber das würde jetzt an der Stelle einfach zu weit führen. So, ich muss mal kurz einen Schluck Käffchen trinken. Das musst du mir jetzt einmal kurz gönnen. Und jetzt gehen wir mal spezifisch auf den Takedown ein. Und ich gehe jetzt, wie gesagt, einfach davon aus, dass du weißt, worum es sich bei einem Takedown handelt. Ich will jemanden von oben nach unten bringen, so ganz oberflächlich runtergebrochen. Und in dem Fall, wenn wir das so wirklich erstmal oberflächlich lassen, ist ein Takedown ja eher eine vertikal fokussierte Bewegung. Kann aber auch kombiniert werden mit einer Rotation. Je nachdem, für welchen Wurf ich mich dann auch entscheide, ne? Wenn ich jemanden zur Seite werfen will. Aber generell, ich habe jemanden vor mir stehen, ich will den runterholen. Das heißt, ich will aus der Vertikalen jemanden in die Horizontale bringen. Ne? Einfach, um das mal so voll platt zu sagen. Und wichtig sind die Anforderungen, die an einen Takedown, sage ich mal, gestellt werden oder wo man sagt, hey, da habe ich oder in der Position merke ich die größten Defizite. Das wäre aber auch schon wirklich Luxus, wenn Personen das wirklich merken. Also wenn man wirklich sagt, in der Rotation an der Stelle habe ich das und das Problem. Das ist keine Grundvoraussetzung. Das ist für einen Trainer natürlich immer cool, wenn man so spezifische Angaben hat. Das ist aber nicht immer der Fall. Ich begrenze mich hier jetzt mal auf zwei Perspektiven. Perspektive Nummer eins, ich traue mich nicht, den Takedown bei meinem Gegner anzuwenden, weil mir vielleicht in Anführungszeichen der Mut fehlt. Ne? Da steckt noch eine Menge mehr hinter, aber ich traue mich einfach nicht, jemand anderen zu takedown. Ich verletze mich oder ich tue mir sogar selber dabei weh, wenn ich jemanden runterbringen will. Und dann die zweite Perspektive, ich habe Angst, getakedown zu werden. Das heißt, habe ich ein Problem damit, die Bewegung zu planen oder habe ich ein Problem damit, die Bewegung abzufangen und reflexiv zu steuern? Das sind an der Stelle ja nochmal zwei ganz unterschiedliche Perspektiven und vor allen Dingen auch zwei ganz unterschiedliche Fragen, die man sich stellen muss. Das heißt, ich weiß ja jetzt auch bei dir gar nicht, hast du eher ein Thema auf eins, du traust dich das nicht zu machen, oder hast du eher ein Thema auf zwei, du hast selber Angst, getakedowned zu werden. Und das sind Faktoren, die man definitiv berücksichtigen muss. In welche Kategorie ordnest du dich ein und wieso ist das der Fall? Also fokussiere ich mich dann eher auf die Planung der Bewegung? Was brauche ich noch, damit die Bewegung flüssiger ist, präziser ist, ne? Um nochmal auf das Thema Gleichgewicht und Kleinhirn zurückzukommen, ne? Oder habe ich einfach Angst, wenn jemand auf mich zugeschootet kommt, dass ich so ungünstig falle, dass ich mich verletze oder dass was auch immer passiert. Ich habe einfach Angst, geworfen zu werden. Ich hatte beides am Anfang. Ich habe mich nicht getraut, in den Gegner zu shooten und ich habe auch immer Angst gehabt, wenn mich einer irgendwie in einem Takedown hatte. Manchmal ging das so schnell, da konnte ich gar nicht bewusst drüber nachdenken, was gerade passiert. Das war an der Stelle dann aber auch nicht schlecht, sondern eher gut. Ne, dann zack, lag ich da auf dem Boden. Aber wenn man so Zeit hat, darüber nachzudenken, ist das manchmal schon nicht einfach. Und vor allen Dingen nach meiner Kreuzbandverletzung, nachdem mir eine Person ins Knie reingesprungen ist, ist meine Liebe für die Takedowns jetzt auch nicht größer geworden, eher im Gegenteil. Aber ich weiß halt auch, dass sie sehr essentiell sind und das ist auch einfach geil, ne? Muss man an der Stelle einfach mal sagen. Es ist einfach geil, wenn man so einen richtig schönen Takedown sieht, aber gut, anderes Thema. Das heißt, frag dich erstmal, aus welcher Perspektive du diesen Takedown siehst, Takedown planst. Ne? Bewegung planen oder habe ich Angst, die Bewegung abzufangen, beziehungsweise, um das jetzt nochmal vernünftig zu sagen, habe ich ein Problem damit, die Bewegung für mich zu planen, bei jemand anderem durchzuführen, oder habe ich Angst, die Bewegung abzufangen und reflexiv zu steuern? Und jetzt kannst du natürlich, du kannst die beiden Sachen, die wir oben besprochen haben, VOR und VORC, gerne ausprobieren und gucken, welche Auswirkungen hat das auf deinen Takedown. Das wäre aber so mit Kanonen auf Spatzen schießen, weil ich ja nicht weiß, ob du überhaupt ein Gleichgewichtsproblem an der Stelle hast oder ob das nicht sogar noch an einer anderen Instanz liegt. Aber es wäre, wie soll ich das jetzt sagen? Es wäre ein Hinweis, es wäre ein Indiz zu sagen, ich möchte mir mein Gleichgewichtssystem nochmal genauer anschauen und ich möchte schauen, gibt es da Auffälligkeiten oder hemmt mich mein Gleichgewichtssystem dabei, diesen Takedown zu planen, diesen Takedown zu machen. Und bevor ich jetzt am Ende nochmal darauf eingehe, wo ist der Unterschied zwischen Gleichgewichtssystem und so einem Balance-Pad, das würde ich nämlich gerne an der Stelle auch noch unterbringen, gebe ich dir jetzt einfach mal so eine kleine Testbatterie mit an die Hand, die du machen kannst, wenn du schauen möchtest, ob dieser VOR oder VORC, wie gesagt, das sind zwei von sehr vielen Möglichkeiten, die du nutzen kannst, aber die auch für dich einfach umzusetzen sind. Und da kannst du mal schauen, egal ob du jetzt zur Perspektive 1 oder 2 gehörst, hat das einen Impact auf meinen Takedown. Und jetzt muss ich natürlich schauen, dass du das alles vernünftig auch alleine machen kannst. Also die nächsten 5 Minuten werde ich jetzt mit einer hoffentlich sehr detaillierten Übungsbeschreibung verbringen, dass du genau weißt, okay, was muss ich tun, wie muss ich mich hinstellen, was muss ich mir vielleicht auch für Notizen machen. Und wir wollen erstmal schauen, ob es Auffälligkeiten in gewissen Positionen, wenn wir uns jetzt mit dem VOR oder VORC beschäftigen, ob es Auffälligkeiten auf der rechten oder linken Seite im horizontalen Bereich gibt oder vielleicht sogar auch im vertikalen Bereich. Dafür stellst du dich einmal hin, wenn es geht, stellst die Füße so eng zusammen, dass sich die Fußinnenseiten berühren, lässt die Arme seitlich locker am Körper hängen und schließt in der Position mal deine Augen. Selbst das kann für einige schon sehr wackelig werden und man denkt sich, boah, ich schaff's noch nicht mal, die Füße eng zusammenzustellen und die Augen zu schließen. Mach dir an der Stelle keine Vorwürfe, das ist nicht unnormal, das ist nicht falsch, das ist nicht schwach oder sonst was, sondern das zeigt, dass deine Augen aber auch sehr viel Stabilisationsarbeit übernehmen. Und jetzt, wenn die Augen geschlossen sind, müssen ja andere Systeme arbeiten, um dich zu stabilisieren. Und finde dich in der Position erst einmal zurecht. Heißt, wie gesagt, Füße ganz eng zusammen, Augen zu, Arme seitlich locker hängen lassen und nimm erstmal so für 1-2 Sekunden wahr, wie sich die Stabilität anfühlt. Wenn du da schon so krass wackelst, dass du immer wieder die Augen aufmachen musst und dich immer wieder neu in die Position bringen musst, dann haben wir ein Problem an einer anderen Stelle. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das einigermaßen gut funktioniert. Wenn du eine relativ sichere Position gefunden hast und sagst, hey, jetzt fühle ich mich wohl hier, so wie ich stehe, dann drehst du den Kopf mal auf die rechte Seite. Frag dich mal, bin ich in der Position stabiler? Fühlt sich die Position sicherer an oder halt auch nicht? Das Gleiche machst du dann noch einmal auf der linken Seite. Du drehst den Kopf nach links, schaust, okay, was passiert mit meiner Stabilität? Werde ich wackeliger, werde ich stabiler, fühle ich mich hier besser, fühle ich mich hier schlechter? Das machst du auch einmal mit dem Kopf nach oben in Richtung Decke oder Himmel, wenn du es draußen machst. Und das machst du auch einmal mit dem Blick nach unten Richtung Boden. Und dann schreibst du dir einfach mal auf, wo du dich am unsichersten gefühlt hast. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Paradebeispiel, wenn ich den Kopf nach rechts drehe, habe ich deutlich mehr gewackelt, die Position habe ich vielleicht auch mehrmals verloren und die fühlt sich subjektiv jetzt auch nicht so sicher an. Dann schreibst du dir auf, okay, Kopfposition rechts, enger Stand, instabil. Wenn du die Möglichkeit hast, das direkt mit einem Takedown zu drillen und da gerade jemanden an der Hand hast, mit dem du danach den Takedown machen kannst für einen Retest, super. Wenn nicht, nutz einfach diese Testung, drill den VOR oder VORC und guck mal, wie sich das dann vielleicht oft in der Abendeinheit auf deinen Takedown auswirkt, wenn du die Möglichkeit hast, den zu machen oder einfach bei der nächsten Chance, wo du den Takedown machen willst, das dann dementsprechend umzusetzen. Und jetzt weißt du, okay, ich habe rechts ein instabiles Thema, da will mein Nervensystem mich irgendwie nicht so stabilisieren. Und wir fangen jetzt mal mit dem VOR an. Streckst den rechten Arm nach vorne aus, fokussierst die Daumenspitze und drehst den Kopf 10-mal auf die rechte Seite, ohne den Blick von deinem Daumen zu wenden. 10, 15 Mal. Und dann stellst du dich wieder in die Position. Wir brauchen ja einen Retest. Wir müssen schauen, hat das Nervensystem oder wie reagiert das Nervensystem auf die Aktivierung dieses Drills? Ne? Das heißt nicht, dass sich das Ding langfristig festigt. Ne? Nur weil du es einmal gemacht hast, heißt es nicht, dass es jetzt für immer aufgehoben ist. Neuroathletiktraining ist immer noch Training. Das heißt, diese Sachen müssen gedrillt werden, diese Sachen müssen adaptiert werden, die Sachen müssen von deinem Nervensystem langfristig verstanden werden. Aber das wäre ein Drill, der dir dabei helfen kann, die Stabilität in dem Fall zu optimieren, wenn du es durch andere Herangehensweisen, sage ich mal, noch nicht geschafft hast. Und dann machst du 10-mal den VOR und lässt dann einmal kurz locker, atmest durch, stellst dann wieder die Füße eng zusammen, drehst den Kopf nach rechts und schaust mal, okay, hat sich was an der Stabilität oder am Gefühl verändert? Ja, nein, alles gleich geblieben, kann alles passieren, okay, ne, wir schauen, okay, VOR war okay, aber noch nicht so gut, wie er eigentlich funktionieren soll. Und dann gehen wir mal an den VORC, das heißt, wir canceln das Ganze mal. Ausgangsposition bleibt dieselbe, die Beine kannst du übrigens hüftbreit aufstellen, wenn du den Drill machst, da müssen die Füße nicht eng zusammen sein. Den Arm einmal nach vorne ausstrecken, du fokussierst mit beiden Augen wieder den Daumen und drehst dich sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Arm einmal auf die rechte Seite. Kommst dann in die Ausgangsposition vorne wieder zurück und machst auch hier 10 Rotationen. Das dürfte für den Anfang und für die Aktivierung definitiv reichen. Dann machst du diese 10 Rotationen, lässt wieder locker, atmest kurz durch, stellst die Füße wieder eng zusammen, lässt die Arme locker hängen, drehst den Kopf nach rechts und schaust mal, hey, bin ich stabiler geworden? Und surprise, surprise, bei einigen von euch wird das definitiv der Fall sein. Und viele denken dann so, das kann ja gar nicht sein. Ich habe mich einfach nur bewusster darauf konzentriert. Ich höre immer wieder dieselben Sachen. Ja, ich habe mich jetzt mehr angestrengt oder ich habe mich jetzt mehr darauf fokussiert oder ich habe ja jetzt schon ein paar Wiederholungen davon gemacht. Ich bin warm. Das sind immer wieder so die Sachen, die kommen, wo ich mir denke, ja, aber anscheinend hast du es ja vorher auch nicht geschafft und irgendwie hat es ja vorher auch nicht funktioniert und es ist kein Voodoo, Voodoo trifft es ganz gut, es ist angewandte Neurologie, wir nutzen Reflexe, wir nutzen Drills, um Aktivierung gezielt in spezifische Bereiche zu bringen, um zu schauen, wie dein Nervensystem darauf reagiert, also es ist an der Stelle dein Nervensystem, was darauf anspringt, gut, gar nicht, dann merkt man gar keinen Unterschied oder sogar schlecht. Es gibt auch schlechten Output. Es ist nicht immer alles toll und es funktioniert nicht immer alles. Aber deswegen gibt's ja auch die verschiedenen Herangehensweisen. Und jetzt drillst du das ein paar Mal, gerne auch mit in deine Aufwärme mit reinnehmen und beobachte mal, wie sich deine Takedowns entwickeln. Aus Perspektive 1 oder aus Perspektive 2. Also ich will jemanden Takedown oder ich will mein Opponent, mein Gegner quasi Takedown oder ich bin sogar besser darin, getakedown zu werden. Dann soll es natürlich nicht getakedown werden, aber es ist nicht mehr so schlimm. Also es fühlt sich sicherer an, wenn es mal dazu kommt, dass ich Opfer eines Takedowns werde. Und das testest du für dich einfach mal. Ne? Dafür muss man natürlich Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft aufbringen, aber da schätze ich euch alle fleißig ein. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich schätze euch fleißig ein. Genau, so, zum Ende der Folge gehen wir nochmal ganz kurz darauf ein, Balance Pad versus Gleichgewicht. Und ich stelle dir eine wirklich zentrale, kurze Frage. Wie sinnvoll ist es was bringst du deinem Nervensystem bei, wenn du ein Training auf instabilen Untergründen durchführst? Gib dir kurz so 3 Sekunden zum Nachdenken. 1, 2, 3. Du bringst ihm bei, auf einem instabilen Untergrund zu trainieren. Das nennt sich sogenanntes SAID-Prinzip, S-A-I-D. Specific Adaptation to Impose Demand. Das heißt, ich werde genau in dem besser, was ich tue. Und wenn ich besser werden will, darin auf instabilen Untergründen zu stehen, dann muss ich meinem Nervensystem beibringen, stabil auf instabilen Untergründen zu stehen. Ist das sinnvoll für Kampfsportler? Nein. Beziehungsweise selten. Wenn ich ein Balance Pad nutze, um beispielsweise propriozeptiven Input zu geben, also so Rezeptoren an den Sprunggelenken, Knie, Hüfte, ne, man wackelt ja so hin und her und denkt direkt, boah, ich mache was fürs Gleichgewichtssystem, no. man kann das Gleichgewichtssystem kombinieren, ne, wenn ich verschiedene Kopfpositionen damit reinnehme, aber rein auf dem Balance Pad zu trainieren, ist noch kein Gleichgewichtstraining. Ne, wie gesagt, für einen propriozeptiven Input, ne, um die Rezeptoren an den Gelenken zu fordern, kann man das machen. Fürs Gleichgewichtssystem an der Stelle völlig egal. Das Gleichgewichtssystem denkt sich, langweil mich nicht. Weil das, was das Gleichgewichtssystem kann, was du jetzt in der Folge auch gelernt hast, weit darüber hinausgeht, was so ein Balance-Pad liefern kann. Und wie gesagt, beim Training auf instabilen Untergründen bringst du deinem Nervensystem bei, auf instabilen Untergründen zu stehen. Fakt. Da brauchen wir auch keiner zwischenreden. Fakt. Ne, es gibt genauso wie, es gibt ja immer so Hypes und so Trends und jeder hatte auf einmal ein Balance-Pad. Ich hatte auch eins. Halleluja, ey, da war ich noch jung und unerfahren. Jetzt bin ich alt und erfahren. Ich habe auch damit gearbeitet und ich habe genau dieselben Floskeln gesagt. Wir machen ein bisschen Gleichgewichtstraining. Aber man entwickelt sich ja auch, man lernt oder man bekommt neue Erkenntnisse. Und dann ist es aber auch wichtig, diese neuen Erkenntnisse anzunehmen und nicht zu sagen, nee, das war schon immer so, das machen wir immer so. Das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber die Sinnhaftigkeit von gewissen Tools zu hinterfragen, ist an der Stelle sinnvoll und in gewissen Bereichen auch bitter nötig. So. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ich will mich nochmal offiziell bei dir dafür entschuldigen, dass es so ein Problemchen gab und die Podcast-Folge dann jetzt für 4 Tage nicht abrufbar war und gar nicht zu hören war. Ich werde dafür sorgen, dass das in Zukunft natürlich nicht mehr passiert, aber so, sowas ist menschlich, ne? Also, ja, das kann passieren, sollte nicht, aber ich denke, dass jetzt alles reibungslos klappt und dass du jetzt auf wirklich guten Input dann auch zurückgreifen kannst. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast bewertest. Nicht mit einer 1-Sterne-Bewertung, weil jetzt bei der ersten, beim ersten Durchgang nichts hochgeladen war, ne? Sollst natürlich ehrlich bewerten. Ich will keine 5-Sterne-Bewertung haben, wenn ich sie nicht verdiene. Aber ich würde mich freuen, wenn du mich dahingehend unterstützt, anderen zeigst, dass der Podcast Mehrwert liefert und wenn du dann vielleicht noch einen Schritt weiter gehen möchtest und sagst, hey, ich möchte Lara auch monetär quasi unterstützen, dann findest du einen Link in der Folgenbeschreibung. Das nennt sich dann Buy Me a Coffee. Das fand ich irgendwie cool. Buy Me a Coffee. Und da kannst du mich quasi zusätzlich auch noch mit einer kleinen Spende unterstützen, um da auch nochmal Wertschätzung zu zeigen. Ist aber kein Muss. Und ich weiß auch, dass eure Zeit oder deine Zeit Wertschätzung genug ist, aber ich freue mich natürlich über jeden, der den Podcast an der Stelle, egal wie, mit einer Bewertung, mit Buy Me a Coffee, mit einem netten Kommentar oder einfach nur mit seiner Zeit. Ich weiß auch, dass einige so im Hintergrund immer hören, dass ihr einfach dabei seid. Ich bin froh, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig darüber, dass wir gewachsen sind in den letzten Wochen. Das finde ich super cool. Das ist schon die größte Wertschätzung überhaupt und dementsprechend bedanke ich mich bei euch allen für euer Dasein, für eure Zeit, dass ihr hier immer wieder reinhört und wir hören uns dann am Sonntag wieder im besten Fall. Bis dahin, mach's gut, bleib nervenstark und bis dann.